Was ist deine Hoffnung? Und was hilft dir, an dieser Hoffnung festzuhalten? Hoffnung und Festhalten sind so die Hauptthemen, die ich mit euch aus dem Hebräerbrief betrachten möchte heute. Wir werden vom Ende vom Kapitel 5 lesen und das ganze Kapitel 6. Was war vorher in den Hebräerbrief zu dem Zeitpunkt? In dem Kapitel davor ging es darum, dass Jesus größer ist als die Engel und als Mose. Der Autor hat auch seine Leser ermahnt, ihr Herzen nicht zu verhärten, wenn sie es müssen. Abgehakt, merke ich. Ich kann es auch hier hinstellen. Und dann im ersten Teil von Kapitel 5, was davor kommt, geht es darum, dass Jesus größer als Melchisedek ist. Also er ist ein großer, ewiger hoher Priester und ewiger König. Ja, wir steigen dann in Vers 11 von Kapitel 5 und lesen bis zum Ende von Kapitel 6. Und ich lese von der neuen evangelistischen Übersetzung. Darüber könnten wir noch viel sagen, aber es lässt sich schwer darlegen, weil ihr nicht mehr richtig hinhören wollt. Eigentlich müsst ihr längst andere unterrichten können. Stattdessen braucht ihr jemand, der euch noch einmal die Anfangselemente der Botschaft Gottes beibringt. Ihr braucht wieder Milch statt feste Nahrung. Wer aber nur Milch verträgt, ist noch ein Kind. Er ist nicht in der Lage, die Lehre von der Gerechtigkeit Gottes zu begreifen. Feste Nahrung dagegen ist für Erwachsene, die für reife Menschen, die durch ständigen Gebrauch geschärfte Sinne haben, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Deshalb wollen wir jetzt die Lektionen vom Anfang unseres Lebens mit Christus hinter uns lassen und im Glauben erwachsen werden. Wir müssen euch doch nicht immer wieder erklären, wie wichtig es ist, sich von toten religiösen Werken abzuwenden und an Gott zu glauben. Ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Bedeutung der Taufe im Unterschied zu anderen Waschungen, über die Handauflegung, die Auferstehung der Toten und das letzte Gericht mit seinem ewigen gültigen Urteil. Nein, wir werden jetzt weitergehen und wenn Gott will, wird es gelingen. Denn eins steht fest, Menschen, die einmal erleuchtet worden sind und die Gabe des Himmels gekostet haben, die ihren Anteil am Heiligen Geist erhielten und das gute Wort Gottes, also die Kräfte der kommenden Welt, geschmeckt haben und doch abgefallen wären, könnte man unmöglich wieder zur Änderung ihrer Einstellung bewegen. Damit würden sie den Sohn Gottes für sich noch einmal kreuzigen und ihn zum öffentlichen Gespött machen. Denn ein Stück Land, das durch häufige Regen gut bewässert wird und nützliche Pflanzen für die wachsen lässt, die es bebaut haben, ist von Gott gesegnet. Wenn es aber nichts als Dornen und Disteln hervorbringt, ist es unbrauchbar. Es sieht den Fluch Gottes auf sich und wird am Ende abgebrannt. Doch wir sind trotz des Gesagten überzeugt, liebe Geschwister, dass für euch der bessere Teil dieses Vergleichs zutrifft und eure Rettung nicht in Frage steht. Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, wie ihr ihm eure Liebe bewiesen und für ihn gearbeitet habt, indem ihr den anderen Gläubigen dientet und das immer noch tut. Wir wünschen nur, dass jeder von euch diesen Eifer bis ans Ende beweist, damit ihr voller Zuversicht an der Hoffnung festhalten könnt. Dann werdet ihr auch nicht träge, sondern folgt dem Vorbild derer, die durch Glauben und Geduld empfingen, was Gott ihnen zugesagt hatte. Ein Beispiel dafür ist Abraham. Als Gott ihm die Zusage machte, schwor er bei sich selbst, weil es keinen Größeren gibt, bei dem er hätte schwören können. Ich versichere dir, sagte er, ich werde dich mit Segen überschütten und dir eine zahllose Nachkommenschaft geben. Und so wartete Abraham geduldig und empfing schließlich, was Gott ihm versprochen hatte. Wenn Menschen schwören, tun sie das bei einem Größeren. Ihr Eid bekräftigt die Aussage und beseitigt jeden Widerspruch. So hat auch Gott sich mit einem Eid für seine Zusage verbürgt, denn er wollte den Erben dieses Versprechens die feste Gewissheit geben, dass er seine Zusage wirklich einlöst. Zwar ist es sowieso unmöglich, dass Gott lügen kann, doch hier wollte er sich in doppelter Weise festlegen, durch die Zusage und den Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, denn wir haben ja unsere Zuflucht zu dieser Hoffnung genommen und wollen alles daran setzen, sie zu erreichen. In ihr haben wir einen sicheren und festen Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Dorthin ist Jesus bereits vorausgegangen. Er, der unser ewiger Hohepriester geworden ist. Ein Hohepriester nach der Art des Melchisedek. Ich bete kurz, bevor wir weitermachen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort haben und dass du durch dein Wort so sprechen möchtest. Öffne unsere Herzen, hilf uns zu hören, was du uns sagen möchtest. Gebrauch auch meine Worte, lass es die sein, die du möchtest. Gib uns offene Herzen für dein Reden. Amen. Ich möchte diesen Text in 4 Blöcken durchgehen und dann am Ende fragen, was es für uns heißt. Und auch eine kleine Anmerkung vorab, ich werde immer von dem Autor sprechen. Man weiß nicht genau, wer der Hebräerbrief geschrieben hat. Und auch einfachheitshalber werde ich auch immer von Autor im Singular sprechen, obwohl oft wir im Text steht. Lass uns aber erstmal die Verse 11 bis 14 in Kapitel 5 anschauen. Der Autor hat eben in Kapitel 4 geschrieben, wie Jesus der perfekte hohe Priester ist. Er war oder ist der Urheber ewigen Heils. Der hat Barmherzigkeit mit uns. Er hätte aber auch gerne noch mehr gesagt, aber das kann er nicht. Warum? Gucken wir Vers 11 an, weil die Hebräer nicht mehr richtig hinhören wollen. Also nicht, weil sie nicht verstehen können, wobei das könnte auch der Grund sein, vielmehr, weil sie nicht für die Lehre offen sind. Es geht um ihre Haltung. Sie sind nicht lernbereit. Von der Zeit her hätten sie eigentlich weiter sein müssen. Vers 12, sie müssen eigentlich schon längst in der Lage, andere im Glauben zu unterweisen, zu helfen. Stattdessen muss der Autor immer wieder über die Grundlagen reden. Und dann Vers 13 und 14 wird das Bild von einem Kind gebraucht. Die Hebräer sind wie geistliche Säuglinge. Die können noch nicht festes Essen vertragen, die müssen immer noch Milch trinken, also immer noch die Grundlagen. Und das Ziel für die Empfänger, also damals, aber auch wie für uns heute ist, sie sollen erwachsen in dem Glauben werden oder geistig reif. Das sieht man in Vers 14 und auch in Vers 1 in Kapitel 6. Und natürlich heißt für uns, natürlich bleiben wir auch Kinder Gottes, also das wird sich nie ändern. Wir bleiben in dieser liebevollen Beziehung zu Gott, zu unserem himmlischen Vater. Wir werden nie aus dieser Abhängigkeit von ihm wachsen. Aber wir sollten immer mehr verstehen, wer Gott ist, wer wir sind, was er mit unserem Leben vorhat, was es für unser Leben bedeutet und das dann auch in anderen weitergeben. Was gehört eben zur geistigen Reife? Hier ist aber auch wichtig zu sagen, es geht hier nicht um irgendeine Leistung vor Gott. Wir werden nicht mehr von Gott geliebt, wenn wir irgendwelche tiefe theologischen Sachen verstehen oder wenn man einen bestimmten Dienst in der Gemeinde übernimmt. Und dennoch soll jeder von uns prüfen, ist es mir eigentlich noch ein Anliegen, im Glauben zu wachsen? Will ich noch Gott tiefer kennenlernen? Habe ich noch einen Hunger, sein Wort zu studieren und nehme ich mir Zeit, auch in den Gottesdienst zu gehen oder zum Hauskreis zu gehen, um ihn zu begegnen und von ihm zu lernen? Es gibt eben ein Ziel im Glauben, dann ist eben zum einen, andere zu fördern, aber nach Vers 14 geht es auch darum, zwischen gute und schlechte Lehrer zu unterscheiden. Um richtig zu beurteilen, welche Inhalte gut für uns sind und welche weniger gut sind, braucht es Zeit, es braucht Übung. Wir müssen auch lernen, anhand der Bibel, anhand der Schrift zu prüfen, ob das, was gesagt wurde, auch schriftgemäß ist. Auch das sollte auch heute bei mir auch machen. Wir sollen uns eben nicht von irgendwelchen Äußerlichkeiten blenden lassen, dass jemand redegewandt ist oder lustig ist oder toll aussieht oder ein tolles Auftreten hat. Wir müssen immer, ja, diese Sachen können es auch in die Irre führen, wenn das, was die Person sagt, ja, nicht gesund und hilfreich für unseren Glauben ist. Der Autor würde eben dann gern über andere Themen reden, aber eben muss er dann noch die Grundlagen durchgehen. Und das sehen wir in Verse 1 bis 3 in Kapitel 6. Manche Themen, die hier genannt sind, bilden wir hier so die Basis vom Evangelium. Zum Beispiel, ja, nicht mehr, nochmal zurück, doch, ja, nicht mehr durch Werk unsere Rechtfertigung suchen. Oder, ja, nur durch den Glauben an Jesus Christus. Oder die Auferstehung von, nach dem Tod und das letzte Gericht. Aber es kann sein, dass er, ja, wenn er das auch anguckt, denkt, okay, sind manche Sachen wirklich noch Kern des christlichen Glaubens? Waschungen und Handauflegung. Ich glaube, es ist auch hier wichtig zu sehen, dass dieser Brief wurde an jüdischen Christen geschrieben. Eben solche Themen wie Waschungen und Handauflegung waren ein wichtiger Bestandteil von der jüdischen Tradition, die jetzt dann eine neue Bedeutung durch Christus bekommen haben. Für uns sind sie aber weniger relevant. Und hier muss man auch sagen, der Autor will aber nicht sagen, ja, die Grundthemen des Evangeliums könnte dann irgendwann vergessen, man braucht sie irgendwann nicht mehr thematisieren. Nein, die müssen das Fundament für unser ganzes Leben bleiben. Und wir müssen ja diese auch einfache, auch vertraute Sachen, wir müssen immer wieder an diese Lehre erinnert werden. Sie müssen auch unsere Freude bleiben, sie müssen auch unsere Hoffnung bleiben. Wir dürfen diese Freude, diese Hoffnung nie verlieren. Und das ist vielleicht auch eine Gefahr für uns, wenn wir vielleicht länger im Glauben unterwegs sind. Dass wir denken, ja, ich bin eigentlich schon weiter, ich brauche diese Basics gar nicht mehr. Und ja, wo wir auch hier über Grundlagen, über Basics reden, ist mir auch ein Anliegen zu sagen, dass es wirklich gut und wichtig ist, wenn besonders junge Christen oder neue Christen sich wirklich mit den Basics des christlichen Glaubens beschäftigen. Also wir dürfen nie denken, dass wenn jemand zum Glauben gekommen ist, dass dann ja, die Arbeit oder erledigt wäre, das Ziel erreicht wäre, sondern eigentlich erst jetzt hat das Lernen begonnen. Und ich durfte auch ein paar Mal auch durch den Dienst auch erleben, wie ich ja, Leute, die neu zum Glauben kamen, begleiten durfte. Und für sie war es auch wirklich sehr wertvoll, Zeit zu haben, sich über so Themen wie stille Zeit oder das Wort Gottes oder beten, sich damit zu beschäftigen und auch Fragen zu stellen, die vielleicht jemand, der seit 20 Jahren im Glauben ist, nicht mehr hat. Und ja, vielleicht habt ihr auch Leute hier unter euch, die denen das wirklich gut tun würde, so eine Begleitung für ein paar Wochen oder Monaten zu haben, um hier wirklich dieses Fundament zu legen. Genau. In Vers 3 hat sich dann der Autor doch entschieden, inhaltlich weiterzumachen. Er macht es im Vertrauen, dass Gott Wachstum schenken wird. Wir kommen jetzt zu Versen 4 bis 8. Ich muss gestehen, ich finde diesen Versen auch nicht ganz einfach zu verstehen. Es wirft einige Fragen auf, zu denen ich gleich kommen werde. Aber lassen Sie erstmal gucken, was wirklich da steht. Der Autor gibt erstmal eine Warnung und nennt ein Fallbeispiel. Er sagt, wenn man sich schon für Jesus entschieden hat und ihn dann doch ablehnt, könnte es sein, dass diese Person nicht mehr zurückkommt. Der schreibt von einem Fall, wo Leute das Evangelium verstanden haben. Sie haben es angenommen, sie haben es erlebt. Er sagt, sie haben die Gabe des Himmels gekostet, ihren Anteil im Heiligen Geist erhalten, Vers 4. Sie haben das gute Wort Gottes geschmeckt, Vers 5. Also es ist mehr als eine scheinbare Bekehrung. Also sie hätten dann alles begriffen und erfahren und dann doch Jesus abgelehnt. Und er sagt, das wäre, als ob sie Jesus nochmal kreuzigen würden. Sie würden ihn nochmal zum Spott aussetzen. Und dann Vers 7 und 8 bringt er ein Bild von zwei Ackerfeldern. Man kennt vielleicht das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Aber hier gibt es nur zwei Optionen. ein Feld, wo Pflanzen wachsen, das Frucht bringt, oder ein Feld, wo nur Dornen und Disteln gibt, das am Ende abgebrannt wird. Und in diesem Szenario gibt es dann nur zwei Optionen. Es gibt es ein Leben mit Jesus, wo Frucht sichtbar ist, oder es gibt ein Leben ohne Jesus, wo am Ende das Gericht wartet. Und diese Verse wirfen eben einige Fragen auf. Kann man seinen Glauben verlieren? Was ist aber dann mit Aussagen, zum Beispiel in Jesus in Johannes 10, wo er sagt, niemand reißt sie aus meiner Hand. Oder Philipper 1,6, Gott wird das gute Werk weiterführen und vollenden. Also wie bringt man solche Aussagen zusammen? Ich denke, was auf jeden Fall klar ist, dass Gottes Macht und Gottes Liebe größer sind als alles andere. Also ein Abfall von Glauben wird nicht passieren, weil Gott nicht in der Lage war, diese Person zu bewahren. Und es ist auch ihm nichts unmöglich. Er kann es immer zurückbringen, egal wie weit wir uns von ihm entfernen. Zudem, wenn wir bis zum Ende durchhalten, dann ist es auch nicht, weil wir so stark waren, sondern weil er uns festgehalten hat. Aber wir sind nicht Gott. Wir können all seine Wege auch nicht ganz begreifen. Er ist souverän, er ist größer als alle Versuche, irgend so einen schönen, ordentlichen theologischen Konzept zu erstellen. Und ich will auch nicht behaupten, dass ich hier alles verstanden habe. Also ich habe auch viel zu lernen. Aber es scheint in der Bibel tatsächlich beides zu geben. Trost und Ermutigung für die Leute, die schwach sind, die vielleicht zweifeln und sagen, okay, halte ich bis zum Ende durch? Werde ich Jesus treu bleiben? Für diese Leute gibt es dann diese Ermutigung, ja, Jesus wird dich festhalten. Das ist auch eine Zusage, auf die ich mich bauen möchte. Ich möchte das für mein Leben, auch für Geschwister im Glauben, daran glauben, ja, Jesus wird diese Leute festhalten. Aber gleichzeitig gibt die Bibel Warnungen, wie in diesem Text und in anderen, für Leute, die sich von Gott distanzieren und ihr Herzen gegen Gott verhärten. Und diese Warnung wäre, ja, wenn ihr so weitermacht, könnte es sein, dass ihr nicht mehr zurückkommen könnt. Ihr könntet eure Rettung verlieren. Das ist natürlich nicht etwas, was wir entscheiden, das ist Gottes Sache. Gott wird darüber richten und er ist auch fair. Aber es ist eine Warnung. Und ja, wenn wir in diesem Zustand uns befinden, dann sollen wir es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sollen nicht denken, ja, ist egal, ich bin errettet. Was kann mir passieren? Nein, diese Stelle ist eine klare Aufforderung, umzukehren. Lass dich nicht weiter wegdriften. Andererseits, ja, wenn du gerade schwach im Glauben bist, an dir deine Hilflosigkeit bewusst ist, dann ja, klammer dich fest an Jesus. Und sei gewiss, er wird dich nicht loslassen. Er ist dein guter Hirte. Und in ihm bist du sicher. Geduld. Ich denke, da sind vielleicht auch noch Fragen offen, aber wir gehen weiter. Wir gucken den Abschnitt 9 bis 15 an. Trotz seiner Warnung ist der Autor zuversichtlich, dass die Hebräer doch nicht ihre Rettung weggeworfen haben, Vers 9. Denn er sieht Früchte. Er sieht Früchte, die auf eine Beziehung mit Gott hinweisen. Ihre Liebe, ihr Einsatz für Gott, ihr Dienst an anderen Geschwistern. Und vor allem Gott sieht auch diese Sachen. Gott sieht ihr Glauben und Gott wird sie auch fair beurteilen. Das soll nicht heißen, dass Gott sie aufgrund ihrer Taten retten wird, aber vielmehr, dass einfach ihr Herzen kennt. Aber die Standhaftigkeit, mit der sie gestartet sind, scheint sie irgendwie verloren zu haben, in Vers 11. Er sagt, wir wünschen nur, dass jeder von euch diesen Eifer bis ans Ende beweist, damit ihr volle Zuversicht an der Hoffnung festhalten könnt. Und dann weiter Vers 12. Dann werdet ihr auch nicht träge, sondern folgt dem Vorbild derer, die durch Glauben und Geduld empfingen, was Gott ihnen zugesagt hatte. Und wenn man den Hebräerbrief weiterlesen würde, würde man zu Kapitel 10 kommen, und da greift das Thema nochmal auf. Und er erinnert so seine Leser daran, wie sie früher Verfolgung ausgehalten haben, wo sie anderen in schweren Zeiten beistanden. Wie war das möglich? Laut Hebräer 10, Vers 34, denn er wusste, dass er etwas Besseres besitzt, was er nie verlieren werde. Und sein Appell dann war, werft diese Zuversicht doch jetzt nicht weg, mit so einer großen Belohnung. Hebräer 10, 35. Also entscheidend war, er blickt dann nicht mehr auf das, was Gott ihnen versprochen hatte. Auf Englisch sagt man, keep your eyes on the prize. Das heißt, früher hatten sie ihr Ziel in Ewigkeit vor Augen, aber jetzt nicht mehr. Und wo ihr Fokus dann weg war, fiel es ihnen dann schwer durchzuhalten, wenn sie doch Leid erfahren haben oder Verfolgung erfahren haben. Das ist ein bisschen vielleicht wie ein Sportler, der keine Lust mehr hat zu trainieren. Er sieht nur, wie es täglich anstrengender wird, hat keine Lust, früh aufzustehen und rauszugehen, wenn es kalt ist oder wenn es regnet. Warum? Weil er nicht mehr diese Goldmedaille vor Augen hat, die Goldmedaille gewinnen will. Nochmal zurück zu Kapitel 6. Abraham dient dann als Beispiel, Vers 13. Haben wir das nochmal? Genau. In Vers 15, er wartete geduldig und bekam am Ende das, was Gott ihm versprochen hatte. Wir schauen den letzten Abschnitt, 16 bis 20, an. In diesen Versen versichert der Autor, ihr könnt euch auf Gottes Verheißungen gründen. Er hält sein Wort. Der bezieht sich nochmal auf die Geschichte mit Abraham und sagt, ja, damals mit Abraham, Gott macht eine Zusage mit einem Eid. Es war eigentlich nicht nötig, Gott lügt sowieso nicht, aber für Abraham war es wie so eine doppelte Sicherung. Warum? Guck mal Vers 17 an. Er wollte den Erben dieses Versprechens die feste Gewissheit geben, dass er seine Zusage wirklich hält. Und auch wir können auch diese Sicherheit haben. Gott hat sich auch nicht verändert. Er hält sein Wort immer noch. Und in der Bibel haben wir dann sein geschriebenes Wort. Wir können unser Leben auf die Verheißungen, die da drin stehen, wir können sie auf sie bauen. Und zudem sehen wir auch Gottes Charakter in der Bibel. Immer wieder sagt er, ich werde das und das tun. Und dann tut er das, zum Beispiel in 2. Mose mit dem Exodus-Auszug aus Ägypten. Er sagt, ich werde euch aus dem Land führen und dann in diesem Land bringen. Und dann tut er es. Er sagt mehrmals, was ich tun werde. Und dann passiert es. Und so konnten die Israeliten damals erleben und erfahren, aber auch wir heute, ja, Gott ist nicht nur mächtig, er ist auch vertrauenswürdig. Er tut, was er sagt. Und das ist, glaube ich, auch dann für uns auch eine Hilfe zu erinnern, okay, wo haben wir Gott in unserem Leben auch erlebt? Oder was hat er bei anderen getan? Und da möchte ich auch euch Mut machen, fragt einander, ja, wie hast du Gott in der letzten Woche oder im letzten Monat erlebt? Was hat er getan? Zum Beispiel bei uns, meine Frau und ich, wir haben uns eben im vollzeitlichen Dienst kennengelernt und als wir geheiratet haben, haben wir uns Matthäus 6,33 als Trauspruch ausgesucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Da geht es in diesem Zusammenhang mit, Gott kümmert sich um die Vögel, um die Lilien und er wird sich auch um euch kümmern. Ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Und das war auch für uns eine große Verheißung, sage ich, wir wollen in unserer Ehe, in unserem Dienst, wir wollen uns an diese Verheißung festklammern. Und ja, ihm sei Dank haben wir 19 Jahren auch von Spenden gelebt. Und ja, dieser Vers gab uns dann auch Mut und Zuversicht, ja, Gott wird uns immer genug geben. Wir müssen nicht besorgt sein. Und vielleicht habt ihr andere oder ähnliche Geschichten. Und eben weil Gott sein Wort hält, kann der Autor deshalb Zuversicht haben, dass seine Hoffnung im Evangelium nicht enttäuscht werden. Er ist ermutigt, denn Vers 18, wir haben ja unsere Zuflucht zu dieser Hoffnung genommen und wollen alles daran setzen, sie zu erreichen. Was ist die Hoffnung? Was ist diese Hoffnung? Guck mal in Vers 19 an. In ihr haben wir einen sicheren und festen Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Dorthin ist Jesus bereits vorausgegangen. Er, der unser ewiger hoher Priester geworden ist, ein hoher Priester nach der Art des Melchisedek. Das heißt, alle, die Jesus als ihren König und Retter vertrauen, sind schon mit Gott im Himmel verbunden. Das ewige Leben hat jetzt schon angefangen, auch wenn wir noch hier auf der Erde in unserem sterblichen Körper leben. Und es ist auch eine Hoffnung, auf die Verlass ist. Es ist ein Anker, der sich nicht bewegt, auch wenn Stürme kommen und wenn Wellen toben. Und Jesus ist da. Jesus, der auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist, er ist schon da und er wird uns dorthin ziehen. Ich habe vor ein paar Wochen ein schönes Bild gehört. Es ist wie, wenn jemand so einen Wandteppich stricken möchte. Jesus ist die Nadel, die durch diesen Wandteppich geht und wir sind dann der Faden, der mit ihm durchkommt. Und wir kommen durch, weil der Faden mit der Nadel verbunden ist. Vom Tod zum ewigen Leben. Und ja, dabei ist Jesus nicht inaktiv im Himmel. Er sagt, er bereitet alles vor und in Hebräerbrief sagt, er betet auch für uns. Damals war es die Aufgabe für die hohen Priester. Sie sollten für das Volk beten, sie sollten für die eintreten. Und das ist, was Jesus macht. Und in Kapitel 7 dann sagt der Autor nochmal in Bezug auf diese Rolle als hoher Priester, Kapitel 7, 24, Jesus aber bleibt in Ewigkeit, sein Priestertum wird nie enden. Deshalb kann er auch alle, die durch ihn zu Gott kommen, vollkommen retten, weil er immer lebt, um sich für sie einzusetzen oder für sie zu beten. Und das ist die Hoffnung, die Jesus uns bietet. Eine feste Zuversicht, dass wenn wir an ihn glauben, als der Retter, der für unsere Sünden gestorben ist, an unserer Stelle, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Und er fordert uns auf, an dieser Hoffnung festzuhalten. Ein paar Sachen übersprungen. Genau. Das waren so diese vier Blöcke. Grundlagen, Gefahr, Geduld, Gewissheit. Ich will auch noch fragen, ja, was heißt das für uns heute? Und als ich über den Text nachgedacht habe, habe ich mich gefragt, ja, was führt dazu, dass wir dann doch aufgeben? Welche Gründe kann es geben, dass wir ja nicht an dieser Hoffnung des Evangeliums festhalten? Und bevor wir schließen, möchte ich dann über drei mögliche Gründe reden und auch zeigen, wie dieser Text oder auch andere uns überzeugen kann, doch dran zu bleiben. Und meine Absicht ist auch nicht dabei, eine ganz ausführliche Antwort zu jeder Frage zu bringen. Ich weiß, dass ja, wenn einer von euch auch mit diesen Themen kämpft, dann braucht es auch viel Gebet, es braucht Unterstützung von anderen, Begleitung von anderen. Aber ich möchte ein paar Gedanken trotzdem kurz dazu geben. Der erste Grund, vielleicht ja, geben wir auf, weil wir irgendwann nicht mehr glauben, dass alles, was in der Bibel steht oder alles, was in der Gemeinde gelehrt wird, stimmt. Nicht nur, weil man irgendwann im Spiegelmagazin zu Weihnachten oder zu Ostern irgendwas liest, sondern auch vielleicht, weil man Aussagen von christlichen Akademikern oder Pastoren hört. Es gibt in den letzten Jahren so eine Tendenz von sogenannten post-evangelikalen Christen, dass ja viele Glaubensgrundsätze in Frage gestellt werden. Es wird dekonstruiert, das bedeutet so etwas wie abbauen. Sachen werden abgebaut. Dann, dabei werden biblische Ereignisse angezweifelt. Oder es wird behauptet, ja, das, was damals geschrieben wurde, das gilt nicht mehr für uns. Das Problem dabei ist, dass die Bibel dann nicht der Maßstab für dieses Prüfen ist. Und zweitens, nachdem alles abgebaut wird, wird dann nichts mehr wieder aufgebaut. Und die Folge ist, dass das Fundament des Glaubens mehr oder weniger ausgehöhlt wird und ist nicht mehr tragfähig. Was sagt der Hebräerbrief eigentlich dazu? Der Hebräerbrief sagt, Gott will uns Gewissheit über seine Zusagen und über sein Wort geben. Denn er ist ein Gott der Wahrheit. Er ist nicht ein Gott der Lüge. Wenn man an die 10 Geboten denkt, Gott will nicht, dass sein Name in Verbindung mit Lüge oder Falschheit gebracht wird. Er will wissen, dass er vertrauenswürdig ist. Wir können uns auf ihn verlassen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Gottes Hauptmethode, mit uns zu kommunizieren heute, ist die Bibel. Die Bibel sagt über sich selbst, auf sie ist Verlass. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, es gibt auch nicht nur diese kritischen Stimmen. Es gibt auch vertrauenswürdige Professoren, die nicht weniger intelligent sind, die die Zuverlässigkeit der Schrift hochhalten. Also ja, lass uns beten, dass wir unser Vertrauen, aber auch unsere Liebe zu der Schrift bewahren. Und wenn wir vielleicht das aufgegeben haben, das wieder zurückgewinnen. Genau. Zweitens, eine zweite Gefahr ist, die dazu führen kann, dass wir unser Glauben oder im Glauben aufgeben, ist, dass andere Sachen uns wichtiger oder attraktiver werden als Jesus. Die ersetzen dann diese erste Liebe zu ihm. Das wirkt sich dann auf unsere Entscheidungen aus. Was könnten diese Sachen sein? Es könnte zum Beispiel unsere Freiheit oder das Ansehen von anderen Leuten oder Unterhaltung oder eine Beziehung, Geld, Wohlstand. Die führen dann zum Beispiel dazu, dass wir nicht mehr Gott das Sagen in unserem Leben geben möchten. Oder es fühlt sich vielleicht wie ein Verlust, wenn wir dann doch auf ihn hören. Und wir gucken, wie andere irgendwie weiter vorankommen oder das tun, was sie wollen, weil sie nicht auf Gott hören. Während man selbst viel opfert. Oder wenn wir vielleicht in einem nicht-christlichen Umfeld, wie im Job oder in der Schule oder der Uni, dass wir dann nicht auffallen wollen, weil wir mit Jesus leben. Wir wollen beliebt sein, wir wollen nicht Außenseiter sein. Ob es unter Kommilitonen oder im Büro oder auch in der Familie. Und vielleicht würde der Autor des Hebräerbriefs sagen, in so einem Fall sagen, hast du wirklich begriffen, was Gott dir alles schenken will? Ist diese eine Sache es wirklich wert, diese noch größere Sachen aufzugeben und wegzuwerfen? Warum setzt du dich für etwas ein, was heute da ist, aber dann morgen weg ist? Hier nochmal ein Vers aus Hebräer 10, 34. Denn er wusste, dass er etwas Besseres besitzt, was ihr nie verlieren werdet. Oder in den Worten von Jim Elliot, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Und weiß, dass Jesus auch dieses Gefühl kennt. Er weiß, wie es ist, etwas zu opfern. Und denkt daran, er hat viel, viel mehr aufgegeben, damit wir diesen großen Preis bekommen können. Drittens, letztens, wir geben vielleicht auf, weil wir von Gott oder von anderen Christen enttäuscht wurden. Wir sind vielleicht von Gott enttäuscht, weil eine Hoffnung nicht erfüllt wurde. Eine Beziehung, den Wunsch nach Kindern oder weil Krankheit kam oder wir einen Job verloren haben. Oder wir sind vielleicht von Christen enttäuscht durch einen Streit oder jemand in der Gemeinde hat dich verletzt. Oder würdest übersehen oder ein Amt oder Aufgabe in der Gemeinde wurde jemandem anderen gegeben. Und natürlich kann man nicht so solche Schmerzen einfach so durch ein paar schnelle Antworten alles lösen. Und trotzdem, der Hebräerbrief gibt uns einen Trost. Jesus ist unser perfekter hoher Priester. Er weiß, was du durchgehst. Es ist ihm nicht egal. Er ist barmherzig. Er ist besorgt um dich. Er kennt auch deine Kämpfe. Und er betet auch ständig für dich. Und er lässt dich nicht allein. Er ist unser Emmanuel. Und wenn es dich betrifft, dann ja, weißt, dass du immer zu Gott kommen kannst. Du kannst auch mit diesen schmerzlichen Erfahrungen auch zu ihm kommen. Seine Tür ist immer offen und er lädt dich ein, auch das alles mit ihm zu teilen. Und auch weißt, dass er uns, dass er dich auch in eine Familie hineingestellt hat. Du hast Brüder und Schwestern, die dich dabei unterstützen können. Gott gebraucht uns, gebraucht, dass wir einander tragen können. Aber vor allem, ja, lass Jesus nicht los. Wende dich weiter an ihn. Ich möchte ja jetzt noch den Sack zubinden, nochmal zusammenfassen, was wir gelesen haben. In Jesus haben wir ja eine sichere Hoffnung. Wir haben einen festen Anker, der uns mit ihm in der Ewigkeit verbindet. Und wenn wir an Jesus glauben, ist er unsere Seele in Ewigkeit. Und diese Seele ist gesichert. Wir haben ein ewiges Zuhause. Dieser Zuhause ist der größte Preis, größer als irgendetwas anderes, was wir jemals bekommen können. Was wir auch jemals für eine kurze Zeit hier auf Erde bekommen können. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ja, bleibe dran. Halte fest an dieser Hoffnung. Halte immer vor Augen, was du durch Jesus bekommst und was du in Jesus hast. Ja, dieses Leben in Ewigkeit steht dir eigentlich schon bevor. Es hat schon angefangen. Und wenn du im Aufgeben bist oder aufgegeben hast, dann komm zurück zu Jesus. Er wartet auf dich. Es ist nicht zu spät. Und er liebt dich. Verhärte dein Herz nicht, wenn du seine Stimme hörst. Ich möchte am Schluss noch beten. Danke, Jesus, dass ja, wir diese sichere Hoffnung über unsere Ewigkeit, über unser ewiges Zuhause haben durch dich. Danke, dass wir, wenn wir an dich glauben, dass das fest ist. Und ja, wir preisen dich, dass ja, du diese Hoffnung für uns gewonnen hast, durch deinen Tod am Kreuz, durch deine Auferstehung. Wir preisen dich, dass du uns von der Sünde freigekauft hast, dass du unsere Schuld vergeben hast. Und ich bete ja, dass du uns hilfst, an dieser Hoffnung festzuhalten. Lass sie unser Fokus sein, lass sie unser Licht im Dunkel sein. Wir danken dir, dass wir uns auf dich verlassen können, dass du uns festhältst. Und ja, ich möchte auch besonders für die beten, die vielleicht gerade im Glauben durch schwere Zeiten gehen. Und ich bete, dass ja, sie wissen, dass du sie liebst, dass du sie nicht aufgeben möchtest. Hilf ihnen zurückzukommen. Hilf sie wieder, ja, Hoffnung in dir zu finden. Und ja, lass sie das, dass sie deine Güte und deine Liebe und auch deine Herrlichkeit erkennen. Tröste sie und stärke sie. Und deine Willen beten wir. Amen.